Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Ich bin durch meine Podcast-Liste durchgegangen und habe festgestellt, ich habe schon relativ lange keinen Gartenstil mehr beschrieben. Ich denke, es wird mal wieder Zeit. Heute wird es bunt und charmant. Wir reden über den englischen Cottage Garden. Nicht zu verwechseln mit unserem Bauerngarten, über den habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Hör da doch gerne mal rein. Der englische Cottage Garden. Wie kannst du dir diesen hübschen kleinen Garten vorstellen? Ein kleines englisches Cottage, eine kleine Hütte, davor eine Mauer aus Feldstein, ein niedriges Holztor lässt dich in den kleinen Garten eintreten. Überall üppige Blumenbeete, ein Hauch von Romantik. Kletterrosen suchen sich ihren Weg entlang der Shutters der Fensterläden bis hinauf auf das Dach. Eine Vielzahl von Blüten in zarten Farben, aber auch Erdbeeren, aromatische Kräuter, Gemüse. Du entdeckst kleine Details, während du auf dem schmalen Klinkerweg in Richtung des Cottage gehst. Eine kleine Bank aus Metall lädt dich ein, hier unter einer Pergola Platz zu nehmen. Blütensträucher, Beerensträucher, Obstbäume. Du findest hier eine bunte, vielfältige Mischung aus Nutz- und Zierpflanzen. Aber auch einen Zaun siehst du und dort eine kleine Hecke. Andere Details fallen dir ins Auge. Da eine Wasserschale, halb versteckt von den breiten Blättern der Funkie. Du bückst dich, pflückst dir eine Erdbeere. Saftig rot verströmt sie den typischen Erdbeerduft. Schwupps in den Mund. Schmeckt so gut. Na, war das jetzt genug Zucker? War das genug Romantik bei der Beschreibung des Cottage Garten? Der eigentliche Cottage Garten, der Ursprungsgarten, der war gar nicht so romantisch, so verspielt. Dazu in dieser Folge mehr. Ja, ein Cottage Garten ist perfekt für alle, die es üppig und verspielt mögen. Natürlichkeit, eine idyllische Gestaltung, ein Hauch Romantik darf nicht fehlen. Was noch? Ein Gartenstil, den eigentlich ja jeder für sich anwenden kann. Bei einem Cottage-Garten brauchst du keine Wasserwaage, keine ausgetüftelten Pflanzpläne, keine abgestimmten Materiallisten, nicht viel Platz. Am schönsten sieht es aus, wenn du tatsächlich alles selber machst. Let's go, der englische Cottage-Garten. Vielleicht dein zukünftiger Gartenstil? Bevor wir einsteigen, Definition. Was ist ein Cottage? Nun, in England ist das ein gebräuchlicher Überbegriff für alte, zumeist kleine Häuser. Die kannst du draußen auf dem Land finden. Ganz charakteristisch für Cottage, Strohdächer, Schieferdächer, Holztüren, Holzfensterrahmen, Fachwerk, Natursteinmauern. Typische Merkmale für das Innere eines Cottage: niedrige Decken, freiliegende Deckenbalken, Holzfußböden, offene Kamine. Dem Cottage ist typischerweise ein Cottage Garden angeschlossen, also ein kleiner Garten. Ein kleiner Garten an diesem kleinen Haus. Ursprünglich wurden diese Cottages von Pächtern, einfachen Bauern, Fischern mit ihren Familien bewohnt. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hatten diese Häuser weder Strom noch fließendes Wasser. Die haben ihre geschichtlichen Wurzeln im Mittelalter. Zu dieser Zeit war jedes Stückchen Land absolut notwendig, um die Menschen zu ernähren. So wurde der Garten hinter dem Cottage, dem kleinen Häusern der Landarbeiter, genutzt, um Gemüse, Obst, Kräuter anzupflanzen. Und es sollte möglichst hoher Ertrag damit erwirtschaftet werden. Also pröfte man diese Gärten ordentlich voll. Ein kleiner Nebeneffekt dieser Pflanzmethode war, dass die Gärten wild und für uns romantisch aussehen. Also nimm das schon mal mit. Vollpröffen, ein Merkmal des Cottage-Gartenstils. So, und an dieser Stelle fragst du mich, Jessica, romantisch, wie erzeuge ich denn Romantik im Garten? Nun, Romantik entsteht, wenn du nicht alles auf den ersten Blick siehst. Das Verborgene, das, was du entdecken kannst. Ich habe dazu auch schon mal einen ganzen Podcast gemacht. Hör da doch gerne nochmal rein. Das Thema passt richtig gut zum Cottage-Gartenstil. Kannst du prima miteinander kombinieren. So, da diese Gärten ja nun vorrangig der Ernährung dienten, spielten Blumen in dem ursprünglichen Garten eine wirklich nur untergeordnete Rolle. Die wurden hier und da zwischen Gemüse gepflanzt, um das Unkraut zu unterdrücken und um Insekten zur Bestäubung der Gemüsepflanzen anzulocken. Das war der Ausgangsgarten. Daraus entwickelte sich dann mit der Zeit das, was wir heute als Cottage-Garten kennen. Was macht denn diesen Gartenstil aus? Ein Cottage-Garten ist ein Bauerngarten der ganz besonderen Art. Du könntest diesen Gartenstil als kontrollierten, wilden Gartenstil beschreiben. Also ein Cottage-Garten ist eine Mischung aus einem Nutzgarten, also der Anbau von Obst und Gemüse, und zierenden Garten, also Blumen und Co., wobei definitiv Rosen nicht fehlen dürfen. All das ganz zwanglos gestaltet. Also genau das Gegenteil vom formalen Garten. Hier darf alles so wachsen, wie du es magst und wie es sich auch von selber aussieht. Wichtig dabei, wir hatten es ganz am Anfang, im Cottage-Garten ist alles dicht bepflanzt. Du kannst tatsächlich nirgendwo Erde sehen. Trotz ihres Aussehens gibt es gewisse Gestaltungsregeln, gewisse Formen, die gehören einfach in den Cottage-Garten rein. Praktisch funktionierende Wege, Einfriedungen, Hecken, Zäune. So, und diese ganze Pflanzenvielfalt, die wird dann noch mit klassischen Materialien ergänzt. Also Klinkersteine, Möbel aus altem Holz, geschwungene Metallelemente, Holzzäune, Deko im Shabby-Chic-Style. Apropos Shabby-Chic, dieser Stil, der entstand nicht etwa mit den Cottage-Gärten, nein, der ist tatsächlich noch gar nicht so alt. In den 1980er Jahren wurde der in Großbritannien in Anlehnung an die Einrichtung großer alter Landsitze, kam der auf. Eine Gegenbewegung zu der Neigung der oberen Klassen, sich kostspielige Innenausstattungen im viktorianischen Stil anzuschaffen. Und der Einrichtungsstil Shabby Chic, der hat sich dann von einer alternativen Gegenbewegung zu einem richtigen Trend entwickelt. So, in unserem Cottage-Garten, da hast du diese Kombi aus Pflanzenvielfalt mit den klassischen Materialien. Diese Kombi macht diesen Gartenstil im Grunde genommen für jeden geeignet. Es bedarf hier keiner Regeln, keiner Designansprüche oder musst hier auch nicht mit Sichtachsen arbeiten. Ausgetüftelte Pflanzpläne, die sind hier auch nicht notwendig. Profi, Anfänger, Cottage-Garten kann jeder. Der Cottage-Garten besticht durch Charme. Der Ursprung dieses Stils beruht ja auf der Landbevölkerung, nicht durch formale Struktur, durch Erhabenheit. Diese Cottage-Gärten waren immer wohnliche, aber auch funktionale Gärten, verbunden mit den kleinen alten Häusern. So, keine gute Podcast-Folge ohne nicht einen Zeitensprung zurück. Die Wiege der Cottage-Gärten liegt in England, wo englische Landarbeiter die Gärten rund um ihre kleinen Häuschen für den Anbau benutzten, für Obst und Gemüse. Das war eine ganz praktische Notwendigkeit. Dabei hatten sie immer eine gemischte Nutzung. Es gab eine Kombination von Nutz- und Zierpflanzen. Manch einer hielt zusätzlich tatsächlich auch ein paar Tiere in seinem Cottage-Garten. Es gab Kräuter für medizinische Zwecke und zum Kochen, Obstgemüse für die Selbstversorgung. So, und dieser typische wilde Look des Cottage-Garten entstand nicht aus ästhetischen Überlegungen, sondern hatte ganz praktische Gründe. Die hatten ja nur eine ganz kleine Fläche, deswegen wurde das, was sie hatten, dicht bepflanzt. Bedingt durch diese ja wenige Fläche wurde da einfach bepflanzt, wo gerade was frei war. Es gab keine formale Gartenplanung. Das ist übrigens ein weiterer Aspekt des Cottage-Garten-Stils. Dort, wo was frei war, da wurde was gepflanzt. Es gibt also eine gewisse Willkürlichkeit. So, und die Blumen, die wir heute mit dem Cottage-Garten verbinden, diese üppige Vielfalt von Blumen, diese Menge an Blumen, die kam tatsächlich erst nach und nach und wurde auch erst später dominanter für den Cottage-Garten. Der traditionelle Garten war umzäunt. Durch das Tor trat man ein und vielleicht gab es über dem Tor, über dem Türchen, einen Rosenbogen. Zu den ersten Blumen, die in diesen früheren Gärten üblich waren, gehörten traditionell Blumen wie Primeln, Veilchen, auch Blumen für den Hausgebrauch, also Ringelblumen, verschiedene Kräuter, aber natürlich Rosen, die dürften auch nicht fehlen, genauso wie einfache Blumen wie Gänseblümchen, die kleinen Belles. Reisen wir weiter in der Zeit. Der ursprüngliche aus der Not geborene Gartenstil des Cottage Garden wurde später von der gehobenen Gesellschaft romantisiert, kann man sagen. Vielleicht auch als Gegenbewegung zu den formalen viktorianischen Gärten wiederentdeckt. So wurden diese ja ursprünglich Bauerngärten im späteren 19. Jahrhundert neu interpretiert. So, springen wir mal nach England, 19. Jahrhundert. Wo springen wir hin? In eine Bewegung? Arts and Craft Movement, 1:1 übersetzt, Bewegung der Künste und der Handwerke. Vertreter dieser Strömung legten großen Wert auf die Freude an der Handarbeit, auf natürliche Schönheit des Materials, ganz klar in einem Zeitalter der maschinellen Entwicklung, der maschinellen Produktion, wollten sie eine Rückbesinnung auf das Handwerk. Die Arts and Craft Bewegung entstand aus dem Versuch, Design, Dekoration in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England zu reformieren. Eine Reaktion auf die wachsende Industrialisierung. Mitten in der Industrialisierung, wo der Wunsch nach Natürlichkeit, nach Natur, nach Land, nach Einfachen ja groß war, da passt das vermeintliche Bild des Cottage Garden total gut rein. Dieser funktionale Garten wurde neu interpretiert. Ist der klassische Garten ja noch dem Cottage zugeordnet, entstanden in dieser Zeit viele Gärten im Cottage-Stil, um Häuser oder sogar um Anwesen. Größere Gartenanlagen mit einzelnen Gartenzimmern. Die Gestaltung des Bauerngartens basiert ja mehr auf Prinzipien als auf Formeln. Er hat ja diese scheinbar lässige Mischung aus Blumen, Kräutern und Gemüse. In diesen neu interpretierten Cottage-Gärten, da wurden auch andere Pflanzen verwendet. Die Optik und die Natürlichkeit wurde wichtiger als der reine Anbau von Nahrungsmitteln. Was aber wurde nicht verändert? Die Kombination der Pflanzen und dass jeder Quadratzentimeter bepflanzt wurde. Eine Grande Dame der Gartengestaltung war ebenfalls Vertreterin dieser Strömung. An ihr führt kein Weg vorbei, wenn man sich dem Thema englischer Cottage Garden annimmt. Bestimmt hast du auch schon von ihr gehört. Ich meine die großartige Gertrude Jekyll. Gertrude Jekyll, Engländerin, lebte von 1843 bis 1932. Die war schon in jungen Jahren, war sie eine talentierte Künstlerin und im Alter von 18 war sie eine der ersten Studentinnen, die sich an der Central School of Design in Kensington einschrieb. Gertrude entwickelte ihr eigenes Gartendesign. Sie arbeitete nicht nur mit Pflanzen, also mit Rosen, Funkien und Lavendel, sondern sie bezog auch die befestigten Flächen in das Design mit ein. Auch Wasserflächen wurden neu interpretiert. All das, was sie an der Kunsthochschule über Farben und Textur gelernt hatte, das hat sie dann später in ihren Gärten umgesetzt. Ein Ergebnis sind unter anderem atemberaubende, unglaublich dichte Staudenbeete mit einem wirklich gut durchdachten Pflanzschema. Und jetzt fragst du mich vielleicht, Jessica, warum war denn das da so außergewöhnlich? Nun, schau dir doch mal die Zeit an, in die wir da gerade gesprungen sind. England war zu dieser Zeit zur führenden Wirtschaftsmacht geworden und ist schon sehr früh in der industriellen Revolution angekommen. Nirgendwo sonst in Europa vollzog sich der Wandel von handwerklicher Produktion zu industrieller Fertigung schneller und auch gründlicher als in England. Die Bevölkerungszahl Großbritanniens hat sich in dieser Zeit gut und gerne verdoppelt. Viele Briten wünschten sich damals aber zurück in selige vorindustrielle Zeiten, wo die Welt noch scheinbar geordnet und überschaubar war. So und wie sah es in dieser Zeit in den Gärten aus? Anfang des 18. Jahrhunderts hat sich der englische Landschaftsgarten durchgesetzt. Der englische Landschaftsgarten entstand als ganz bewusster Kontrast zur damals dominierenden Barockgarten. Denk an Versailles, denk an gerade Sichtachsen, geschnittene Pflanzen, Bosquets, Parterre. Der formale Garten nach französischer Prägung, der die Natur in geometrische, exakte Formen zwang. Der englische Landschaftsgarten, das komplette Gegenteil. Vermeintlich ganz natürlich, in Anführungszeichen, die Landschaft romantisiert. Somit verschwanden aber im englischen Landschaftsgarten auch die Rabatten, die Beete. Ein Blumenbeet für die Tischdekoration der festlichen Tafel, das gab es in der Nähe der Wirtschaftsgebäude. Aber eigentliche Rabatten, die gab es im englischen Landschaftsgarten in dieser Art und Weise nicht. Dafür gab es Pleasure Grounds in der Nähe der Häuser. Später kamen die Blumenbeete in der viktorianischen Zeit wieder zurück in die Gärten. Als erstes ein Stil, den kannst du als Teppichgarten, als Teppichbeet, nicht Garten, als Teppichbeet kannst du den bezeichnen. Total präzise, super gepflegter Look. Die ausgewählten Pflanzen alle mehr oder weniger gleich hoch. In diesem Stil wurden geometrische Formen oder Mosaike innerhalb eines Beetes durch Symmetrien, durch Farben wurden die geschaffen. Das bedürfte ein ordentliches Maß an Planung und Präzision, aber das kann schon toll sein. Der andere Gartenstil aus dieser Zeit, der entstand durch die berühmte britische Gärtnerin Gertrude Jekyll. Die hat den populär gemacht. Jekyll erzeugte dramatische Effekte, indem sie mit Farben, Formen und Größen arbeitete. Also jetzt nicht wie beim Teppichbeet, alles nur auf einer Höhe, sondern so, wie wir auch heute noch unsere Staudenbeete anlegen, das ganze Potenzial ausnutzen. Gertrude Jekyll, ich denke, eine der einflussreichsten Figuren in der Geschichte des Cottage Gardens. Sie hat diesen Stil maßgeblich geprägt. Weiterentwickelt. Jekyll revolutionierte den traditionellen Cottage-Garten durch ihre ja künstlerische Herangehensweise. Sie war ja ausgebildete Malerin, hatte deswegen ein ausgeprägtes Verständnis für Farbe, Textur, aber auch Komposition und das brachte sie in ihre Gartengestaltung ein. Sie entwickelte das Konzept der Farbgrenzungen, bei denen Pflanzen nach ihren Farbtönen arrangiert werden. Damit erzielte sie wunderschöne harmonische, aber auch kontrastreiche Effekte. Besonders prägend Jekylls Zusammenarbeit mit dem Architekten Edwin Lütyens. Zusammen haben die weit mehr, ich glaube, als 100 Gärten haben die erschaffen. Diese Gärten, die den Arts and Craft Stil verkörperten und den Cottage Garten von einem rein funktionalen Bauerngarten zu einem durchdachten Kunstwerk entwickelten. Jekyll, ganz ungezwungen, kombinierte sie naturnahe Atmosphäre des traditionellen Cottage Gartens mit ihren eigenen Gestaltungsprinzipien. Jekyll hatte auch Einfluss auf die Pflanzenverwendung. Sie machte heimische Wildpflanzen wieder modern und kombinierte diese mit den traditionellen Cottage-Gartenpflanzen, also Rosen, Lavendel, Katzenminze, Rittersporn und Co. Sie setzte sich für eine naturnahe Bepflanzung ein, die sowohl schön war als auch praktisch. Und ihre Pflanzenkombinationen, die wirkten immer spontan. Wild waren aber tatsächlich ganz sorgfältig durchdacht. Warum ist Jekyll so wichtig für den Cottage-Garten? Sie machte ihn salonfähig. Sie zeigte, dass dieser Stil auch in großen, formelleren Gärten richtig gut funktionieren kann, ohne seinen eigentlichen charakteristischen Charme zu verlieren. Ihre Gärten sahen aber anders aus als der ganz klassische Cottage-Garten. So, und wir beenden jetzt unsere Zeitreise und kommen zurück in deinen kleinen Garten, weil ich weiß, du guckst mich jetzt an mit großen Augen und stellst mir die Frage, Jessica, wie mache ich das denn? Wie mache ich denn aus meinem kleinen Garten einen feinen Cottage-Garten? Gehen wir die einzelnen wichtigen Gestaltungspunkte jetzt mal durch. Was ist ganz wichtig im Cottage-Garten? Eine lässige Mischung aus Blumen, Kräutern und Gemüse. Das nebeneinander, nicht strikt getrennt. Wie schon gesagt, die Pflanzen, die werden ganz dicht an dicht gepflanzt. Das hat auch einen Grund. Man wollte ja damals aus seinem kleinen Stückchen Land möglichst viel rausholen, möglichst viel Nutzen haben. Deswegen wurden Pflanzen dicht gesetzt. Deswegen gibt es in einem klassischen Cottage-Garten keinen Rasen. Rasen, der kann dich nicht ernähren. Rasen, der blüht auch nicht. Da hast du auch keine Deko. Es gibt im Cottage-Garten, im klassischen Cottage-Garten, keinen Rasen. So, zweitens, die Methode des Dichtpflanzens, das sollte auch den Aufwand für Unkrautjäten und Bewässerung reduzieren. 5 Dinge möchte ich dir jetzt mitgeben, wenn du mit deinen Pflanzen arbeiten möchtest. Erstens, achte auf die Endgrößen. Eine zu große Pflanze direkt vorne, direkt am Weg, macht einfach keinen Sinn. Dann musst du da irgendwie dich durch den Dschungel arbeiten und kannst da nicht durch deinen Garten flanieren. Achte auf Höhenstaffelung. Zumindest direkt am Weg, zumindest am Anfang deines Beetes. Nicht nur, dass du dir die Sicht versperrst, sondern es macht auch einfach optisch mehr Spannung. Weiterhin zweitens. Achte auf die Farbe. Ja, natürlich darf es schön bunt sein im Cottage-Garten, ganz klar. Ein harmonisches Beet kann vielfältig und bunt sein. Hab den Farbkreis von dem Herrn Itten ein bisschen im Hinterkopf. Manch eine Farbkombination, die knallt einfach, die ist laut, die ist schrill. Denk an die Kombi Gelb. Lila, das sind Farben, die liegen auf dem Farbenkreis direkt gegenüber. Die passen gut zueinander, aber sie sind halt einfach laut. Wenn du das magst, go for it, gar kein Problem, hab das aber einfach im Hinterkopf. So, dritter Punkt, gerne Pflanzen auch mal in Gruppen pflanzen. Also zumindest die Mehrjährigen. Die Einjährigen, die werden sich sowieso ihren Platz da bei dir im Garten suchen. Mehrjährige Stauden in Gruppen gepflanzt wirken einfach besser. Gibt mehr Masse, die Blüten kommen dann auch besser zum Vorschein. Gerade Stauden mit kleinen Blüten würde ich immer in Gruppen setzen. Wenn du mit Gruppen arbeitest, ungerade Anzahl von Pflanzen, finden wir Menschen einfach besser, wirkt besser. Dabei wichtig, vierter Punkt, alles miteinander mischen. Also jetzt nicht anfangen und irgendwelche symmetrischen Wiederholungen machen. Es bedarf einfach einer gewissen Willkürlichkeit. Fünfter Punkt, bei all der üppigen Pflanzenpracht bedarf es natürlich auch ein ganz klein bisschen der Struktur. Du willst das Ganze ja auch irgendwie pflegen können. Also Wege im Cottage-Garten, Beeteinfassungen, die dürfen nicht fehlen. Hier aber der besondere Kniff, warum das im Cottage-Garten so bezaubernd aussieht. Lass die Pflanzen über die Beeteinfassungen in deine Wege hinein schwappen. Ja, lass die ihre Blätter, ihre Pflanzenstiele, ihre Blüten drüber wachsen, drüber kragen. Du kannst diesen Effekt auch noch unterstützen, indem du zum Beispiel am Rand der Beete mit Polsterstauden arbeitest. Die wachsen dann in deinen Weg hinein, das sieht ganz zauberhaft aus. Oder du kannst mit Stauden arbeiten, die einen leicht überhängenden Wuchs haben oder mit Gräsern. Lass die Pflanzen über die Beeteinfassungen in die Wege schwappen. Das ist der besondere Kniff, um diesen wilden, romantischen Effekt zu erzielen. Wenn ich an den Cottage-Garten denke, dann würde ich auch Pflanzen auswählen, die zur Geschichte des Cottage-Garten passen. Also solche Pflanzen, die es auch schon vor vielen Jahrhunderten in diesen Gärten gab. Klar hat man früher da die meiste Quadratmeteranzahl für Nutzpflanzen verwendet, aber hier und da, da gab es ja auch schon mal ein paar Blümchen. Historische Pflanzen wie Pfingstrose, Schafgarbe, Rittersporn, die erfreuten auch schon damals den einfachen Gärtner. Ja, was denkst du, welche Pflanzen gibt es noch? Das tränende Herz zum Beispiel. Romantische, herzförmige Blüten. Diese Pflanze gerne im Schatten verwenden. Die Jungfer im Grünen, die zierte schon früh viele Bauerngärten mit ihren zarten, blauen Blütenblättern, gefiedertes Laub, ist eine ganz einfach anzupflanzende einjährige Pflanze, blüht im Frühsommer und sät sich danach von selber aus, symbolisierte damals Harmonie und Ruhe, perfekt für Vintage-inspirierte Gärten. Und tatsächlich, historisch gesehen, wurden die Samen auch schon mal als Gewürz oder in der traditionellen Medizin verwendet. Weiter, Stockrosen, ein absolutes Must-Have in traditionellen Gärten. Können schon mal über einen Meter hoch werden, gerne an sonnigen Standorten bei dir im Garten, durchlässige Böden. Stockrosen wurden früher entlang von Zäunen gepflanzt, bringt dir Höhe und Struktur in deinen Garten. Kornblumen dürfen auch nicht fehlen. Die bekannteste blaue Blume bei uns bringt einen Farbtupfer in jeden Garten, auch die einjährig, lass die da einfach ihr Ding machen, sät sich von selber aus, symbolisiert Liebe, Glück, ideal für Bauerngärten oder unseren Cottage-Garten. Und wer darf natürlich nicht fehlen? Die Pflanze schlechthin für deinen Cottage-Garten? Rosen. Cottage-Gärten werden immer mit Rosen in Verbindung gebracht. Strauchrosen, Kletterrosen, alte Gartenrosen mit üppigem Laub. Wer ist da zu nennen? Die Rose Gallica officinalis ist vermutlich die älteste in Europa kultivierte Sorte und wurde seit jeher schon für medizinische Zwecke verwendet. Aber Obacht, wenn du mit der arbeiten möchtest, die hat wirklich starke Ausläufer. Über Rosen könnte ich wirklich mehr als nur einen Podcast machen. Für deinen Cottage-Garten wollen wir uns mal die historischen Rosen anschauen. Um 1860 entstand mit der Rose du Roi. Die erste Züchtung durch geplante Kreuzung zweier Rosen. Das war im Grunde genommen der Startschuss für die Rosenzüchtung. Die Rose du Roi, die kannst du immer noch kaufen. Die Blüten dieser Rose sind leuchtend, kaminrot, groß und dicht becherförmig gefüllt. Es entstanden danach viele historische Rosen. Solche historischen Pflanzen, die bilden in den Wochen ihrer Blütezeit unfassbar viele Blüten. Viele Triebe der Sträucher, die biegen sich dann bis zum Boden herunter, weil sie einfach die üppige Blütenlast ja nicht mehr tragen können. Die Blütezeit dieser historischen Rosen, die ist leider recht kurz. Bei unseren modernen Sorten, da gibt es Blütenzauber vom Frühjahr bis in den Herbst. Bei vielen alten Rosensorten ist nach 3-6 Wochen Schluss. Die blühen nur einmal, dafür aber richtig. Kompakter Wuchs, starker Duft, gute Winterhärte machen zum Beispiel die Rose Madame Boll zu einer der beliebtesten der alten Rosen. Wer gehört auch noch in diese Podcast-Folge? Die Damaszener-Rose. Diese Rosen entstanden in Kleinasien und wurden schon Ewigkeiten auf der Insel Samos wurden die gezüchtet. Der herrliche Duft dieser Rosen, der wurde schon in zahlreichen Märchen aus Tausend und eine Nacht beschrieben, ist noch heute eine der bedeutendsten orientalischen Düfte. Ihre Blüten, rustikal, gefüllt, reines Weiß bis hin zu leuchtendem Purpur. Aber im Cottage-Garten, da gab es natürlich auch Obst. Zu den Früchten im traditionellen Cottage-Garten gehörte ein Apfelbaum, eine Birne. Warum? Für Apfelwein, für Birnenwein. Ich muss dazu sagen, Birnenwein, kennst du das? Ist mir jetzt nicht so geläufig, aber die Engländer waren ja in Bezug auf Lebensmittel und Kombinationen immer schon kreativ. Ich sag nur Lachs mit Pfefferminzsoße. Aber auch Stachelbeeren, Himbeeren. So, Kletterpflanzen dürfen natürlich auch nicht im traditionellen Cottage-Garten fehlen. Lonicera, das Geißblatt und natürlich Clematis. Die wachsen da am Zaun, am Bogen oder bis hinauf aufs Dach. So, damit das alles nicht nach einfach nur Chaos und grüner Hölle aussieht, muss der Raum ein bisschen definiert werden. Was darf natürlich nicht fehlen, um das Ganze zu definieren, aber auch um marodierendes Vieh abzuhalten, Hecke und Zaun um den Garten drumherum. Und weil hier einfach jeder Quadratzentimeter genutzt werden möchte, neben diesem praktischen Sinn des Schutzes, kann man auch aus der ein oder anderen Pflanze aus dieser Hecke, zum Beispiel aus dem Weißdorn, da gibt es einen leckeren Snack oder Tee. Die Blüten wurden auch zur Herstellung von Wein verwendet oder den schnell wachsenden Holunder. Das ist nicht nur Hecke, sondern da gab es auch Beeren zum Essen oder zur Herstellung von Wein, wobei du die Blüten in Teig ausbacken kannst oder daraus wurden auch Salben gemacht. Stechpalme, Ilex, eine weitere Heckenpflanze, die sehr nützlich war, aber auch Ligusta wurde verwendet, eine schnell wachsende Hecke. Und im Laufe der Zeit wurden mehr und mehr dekorative, dafür aber weniger nützliche Pflanzen zu beliebten Heckenpflanzen für Bauerngärten. Darunter dann Pflanzen wie Lorbeer, Flieder und andere. Zu den beliebtesten Blumen im traditionellen Cottage-Garten gehörten natürlich Blumen, die hübsch anzusehen waren. Veilchen, Rosen, Primeln und solche, die mit einem eher praktischen Zweck angebaut wurden. Also Ringelblumen. Die hatten natürlich zum einen leuchtend orangene Blüten. Die sind essbar, aber die wurden auch zum Färben verwendet und zum Verfeinern von Suppen, von Eintöpfen. In den traditionellen Cottage-Garten gehörten natürlich auch Kräuter. Man war ja auf seinen kleinen Garten angewiesen und viele Kräuter haben einfach gute heilende Eigenschaften. Die dürften nicht fehlen. Viele Kräuter wurden für medizinische Zwecke, aber auch als Hygieneartikel, als Reinigungsmittel verwendet. Duftende Kräuter zum Beispiel, die wurden zusammen mit Binsen auf dem Boden verteilt, um Gerüche zu überdecken. Zu den traditionellen Kräutern im Cottage-Garten Salbei. Thymian, Wermut, Artemisia, Mutterkraut, Seifenkraut, Lungenkraut, Isop, Waldmeister, Lavendel. Jetzt haben wir richtig lange über Pflanzen geredet und ich merke tatsächlich, meine Stimme ist ein bisschen knarzig. Entschuldigung, aber ich möchte das jetzt hier wirklich durchziehen. Ja, vielleicht nicht das Beste, einen Podcast zu machen, wenn man merkt, dass man heiser wird. Aber komm, wir stehen das jetzt gemeinsam durch. Wir haben jetzt über die Pflanzen gesprochen. Bunte Vielfalt, achte ein bisschen auf die Höhenstrukturen. Lass die Pflanzen vor allen Dingen über die Wege rüber wachsen, rüber schwappen. Das kann ich dir ans Herz legen, das ist wichtig. Damit erzeugst du diesen romantischen Cottage-Bauerngarten-Stil-Effekt. Wege bei dir im Cottage-Garten, wie du es magst. Die können gerade sein, die können aber auch geschwungen sein, die können unterschiedlich groß sein. Auch bei den Einfassungen ganz dein Style. Wichtig aber bei allen Materialien bei dir im Cottage-Garten. Bitte nur natürliche Materialien verwenden. Also Findlinge, Holz oder Ton, Klinker gehen natürlich auch, finde ich persönlich richtig schön. Du kannst mit Kies arbeiten, mit Mulch, mit Eisenelementen. Bitte natürliche Materialien, kein Kunststoff. Ganz wichtig hier nochmal einfach die Info dazu. Deko darf natürlich auch nicht fehlen. Die Details im Cottage-Garten bringen das gewisse Etwas. Dekorationen gerne verspielt. Gerne auch ein bisschen rustikal. Vogeltränken sehr hübsch. Steinmauern finde ich auch gut. Wir hatten die Einfassung gegen marodierendes Vieh. Vielleicht bei dir im Stadtgarten nicht so der erste Grund, warum du da eine Einfassung hast. Lattenzäune sehr schön gestrichen oder auch nicht, wie du es magst. Dann noch eine weitere Regel, an die du dich halten kannst. Halte dich an keine Regel. Dann sieht dein Cottage-Garten tatsächlich am besten aus. In diesem Garten ist Unvollkommenheit absolut willkommen. So, und jetzt zum Schluss nochmal der Game Changer für deinen Garten. Und diesen Tipp, den gebe ich dir mit, nicht nur für den Cottage-Garten. Egal, ob du einen naturnahen Garten hast, einen modernen Garten, einen romantischen Garten, einen maritimen Garten, was für einen Garten du auch immer hast. Hier jetzt der Game Changer für dich, für die Neuanlage deines Gartens. Erst Strukturen setzen, dann an die Blüten denken. Wie meine ich das jetzt? Fange mit den Strukturen an. Viele Gartenbesitzer ziehen los und besorgen sich als allererstes hübsche Blüten. Und die setzen sie dann einfach irgendwo in den Garten. Egal ob jetzt einjährig, zweijährig, Staude, Strauch. Sie fangen mit den Blüten an und setzen die als allererstes. Dann wird der Garten weiter bearbeitet und oftmals vertüdelt man sich dann in der weiteren Gartengestaltung. Weil man hat mit den Blüten angefangen, hat aber keine Struktur, kein Gerüst, an dem man sich entlang arbeitet. Wenn du zuerst dein Gerüst in den Garten bringst, also zum Beispiel mit den Hecken, mit den Wegen, Beeteinfassungen. Das muss ja noch gar nicht das fertige Objekt sein, aber wenn du zuerst die Strukturen zumindest grob in deinem Garten festgelegt hast, das können auch sich wiederholende Pflanzen sein, Eckpunkte, ein Grundgerüst, das für ein gewisses Gleichgewicht bei dir im Garten sorgt, dann kannst du dort nach und nach auch mehr Vielfalt mit den Blumen reinbringen. So ein Fundament schafft tatsächlich, und das Wort Ordnung passt vielleicht jetzt nicht wirklich zu diesem Podcast, nachdem ich die ganze Zeit gesagt habe, anything goes. Aber wenn du mit den Strukturen anfängst, dann wirkt dein Garten, auch wenn die Pflanzung am Ende üppig, bunt, vielfältig ist, in einer gewissen Art und Weise bewusst gestaltet. Du vereinst mit einem gewissen Grundgerüst und dann später deinen üppigen Pflanzen, da vereinst du Romantik deines Cottage-Gartens mit einer gewissen Zurückhaltung einer professionellen Gartengestaltung. Mit so einem Grundgerüst kannst du den Garten tatsächlich leichter anlegen, weil du hast dann von Anfang an eine Vorstellung, wie viel Fläche es noch hat, wie viel Beet muss noch bepflanzt werden, wie viel Kies brauchst du dann noch für den Weg, wie viel Steine für die Einfassung. Du kannst es wirklich nacheinander, kannst du dann losziehen und dir genau die Sachen holen, die du haben möchtest, in der Menge, die du brauchst. So, nach all der Cottage-Garten-Romantik, jetzt ganz pragmatisch, wie setzt du den Garten um? Schritt 1 haben wir gerade besprochen, du brauchst ein Gerüst, eine Struktur bei dir im Cottage-Garten. Das sind die Elemente, die am meisten Raum einnehmen. Jetzt nicht flächendeckend die Beete, sondern in ihrer räumlichen Wirkung. Also Bäume, Sträucher, Hecken, Wege, Beeteinfassungen. Damit kannst du anfangen. Muss ja noch nicht alles fertig hergestellt sein, aber du weißt, wo was ist. Dann im zweiten Schritt besorgst du dir deine Basic-Stauden. Und das sind Stauden, die bilden das Grundgerüst deiner Staudenbeete. Die sollen möglichst robust sein und das ganze Jahr über bei dir im Cottage-Garten Blütenzauber verströmen. Also Klassiker im Grunde genommen, wie Katzenminze, Hemerocallis, Salbei, Gaura. Lavendel ist ein Halbstrauch, ja, aber auch der super schön geeignet. Anemonen, Astern etc. etc. Diese Stauden bilden das Gerüst deiner Staudenbeete. Jetzt kommen auch die Rosen, jetzt kommen deine Clematis. Im dritten Schritt wird es dann ganz persönlich, weil jetzt ergänzt du deinen Cottage-Garten um Dinge, die dir am Herzen liegen. Deine Lieblingsstauden, die können jetzt Einzug halten in deinen Garten. Ob das nun heimische Stauden sind, wie die Witwenblumen, wie der Natternkopf, ob das weißblühende Stauden sind, wie die Anemone, Honorin, Joubert, ob das kleine Stauden sind, große Stauden, einjährige, zweijährige. Jetzt kommen all die Pflanzen, halten jetzt Einzug in deinen Garten, die dir am Herzen liegen. Genau das gleiche mit der Dekoration, die kommt jetzt auch. Vogeltränke, tönerne Schalen, eine schöne Zinkwanne, Töpfe, Gefäße, Laternen, alle Dinge, die dir gefallen, die kommen jetzt im dritten Schritt in deinen Cottage-Garten. Das alles ergibt dann ein vielfältiges, buntes Zusammenspiel. Auch Kräuter werden jetzt ergänzt. Deine Lieblingsobst- oder Gemüsesorten und wenn es am Ende nur die Erdbeeren sind, die du da hast, fine for me. Meine Stimme hat tatsächlich bis zum Ende durchgehalten. Darum hoffe ich, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich mit deinem Cottage-Garten loszulegen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.